Aufgrund meiner, meines Nichtwissens meinte die Kriminalkommissarin, mich damals auch fragen zu müssen, ob ich mir das Ganze nicht vielleicht irgendwie eingebildet habe, beziehungsweise nicht vielleicht einfach nur den einen Abhang davon alleine runtergefallen bin, weil ich war ja schließlich auch sehr betrunken. Und das war für mich auch schon etwas, so alles klar, vielleicht hältst du das alles ganz weit von dir weg, Linda, weil das ist, ich weiß nicht, also es ist mir sowieso schon schwer gefallen, das für mich zu realisieren, was da gerade passiert ist. Und es mich dann auch noch dafür rechtfertigen zu müssen, noch irgendwie erklären zu müssen, dass das wirklich so passiert ist und ich nicht einfach nur betrunken war, das hat ganz viel mit mir gemacht damals.
Herzlich willkommen und schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mein Name ist Denise Stellmann und dies ist der KWBS-Podcast, weil jeder Mensch zählt, der Podcast der Karin und Walter Blüchert Gedächtnisstiftung. Für die Karin und Walter Blüchert Gedächtnisstiftung steht der Mensch im Fokus. Sie leistet Hilfestellung, schließt Versorgungslücken und schafft durch ihre Eigenprojekte gesellschaftliche Sensibilisierung und Aufklärung. Einen wunderschönen guten Morgen, Linda.
Hallo, Denise.
Schön, dass du da bist.
Freut mich, dass du mich eingeladen hast und ich hier sein kann.
Ja, wir haben jetzt schon tatsächlich ein bisschen gesprochen gerade, muss man ehrlicherweise sagen. Aber erst jetzt quasi auf Aufnahme gedrückt. Ich freue mich tatsächlich sehr, dass das heute geklappt hat. Wir hatten ja eigentlich schon mal einen Termin und es hat dann nicht so richtig funktioniert. Von beiden Seiten gab es irgendwelche Überschneidungen. Aber jetzt
haben wir zusammengefunden. Ja.
Bevor wir miteinander sprechen, würde ich vielleicht sagen, dass du dich einmal vorstellst, dass du sagst, wer du bist und warum du heute hier bist.
Also mein Name ist Linda. Ich bin 27 Jahre alt und lebe in Hamburg, arbeite so ein bisschen vor mich hin und hatte vor 6,5 Jahren ungefähr ein sehr einschneidendes Erlebnis, was mich nach wie vor verfolgt bzw. Teil meines Alltages ist. Und ich habe mich schon vor einiger Zeit dazu entschlossen, darüber nicht mehr zu schweigen, sondern einfach so ein bisschen in die Offensive zu gehen, über gewisse Themen zu reden und für einiges etwas Sensibilität zu schaffen.
So haben wir beide uns auch tatsächlich kennengelernt.
Richtig, ja.
Das finde ich eine ganz spannende Geschichte, die würde ich gerne ein bisschen erzählen wollen, weil ich sie so schön finde.
Bitte, voll gerne.
Du musst aber korrigieren oder beziehungsweise ergänzen, denn ich aus meiner Perspektive weiß ja auch gar nicht so richtig viel. Du weißt da ein bisschen mehr als ich. Du hast eine meiner Produktionen gesehen.
Richtig, das war Touch.
Das ist mittlerweile
2,5 Jahre.
Das war, du weißt das noch.
Das war 2018. Ich meine im Mai, aber ich bin mir nicht ganz sicher.
Das kann sein, dann war es wahrscheinlich eine der letzten Vorstellungen.
Ja, richtig.
Genau, die hast du gesehen.
Ja.
Das wusste ich nicht. Also ich weiß ja nicht, wer da.
Na klar.
Weiß ja natürlich nicht, wer da so alles sitzt. Aber du hast, es ist noch gar nicht so lange her, mit einer Freundin von mir und auch einer Kollegin zusammengearbeitet, beziehungsweise du hast ein Coaching genommen bei ihr.
Ja.
Und ich bin sehr, sehr gut befreundet mit ihr und so ist das irgendwie zustande gekommen. Und jetzt musst du weiter erzählen, weil die Perspektive weiß ich ja nicht so wirklich.
Richtig. Also ich war Anfang diesen Jahres für circa 10 Wochen in der Klinik und habe eine Traumatherapie gemacht, beziehungsweise diese beendet. Und kam dann nach Hause, genau pünktlich zum ersten Lockdown quasi. Also ich kam ja raus und 2 Tage später war dann das Leben ein wenig vorbei. Genau. Und ich habe dann angefangen, mir so ein bisschen Gedanken darüber zu machen, was ich eigentlich möchte. Ich habe im Zuge meiner Therapien, Mehrzahl, nie so richtig die Frage an mich herangelassen, was eigentlich mein Ziel ist oder was meine Vision sein könnte. Das Wort Vision war für mich immer ein so großes, dass ich es gar nicht in den Mund nehmen wollte. Und dann bin ich tatsächlich auf Cosma gestoßen. Sie hatte über Instagram, also ich folge ihr schon länger auf Instagram, ich meine seit Touch 2018, ebenso wie dir. Und da hatte sie einen Aufruf gestartet, dass sie kostenlose Coachings anbietet. Und ich habe ihr eine Mail geschrieben, ob das nur für Schauspieler ist oder ob man auch als Privatperson da irgendwie rankommen könnte. Und dann kamen wir ins Gespräch und haben uns verabredet und getroffen. Und ich habe mit ihr ziemlich lange an dem Wörtchen Vision gearbeitet und war dann irgendwann auch imstande, dieses Wort in den Mund zu nehmen und es ganz großartig zu finden. Und im Zuge dessen hat sich einfach herausgestellt, dass ich gerne mehr über mein Erlebtes sprechen möchte und so ein bisschen an die Öffentlichkeit gehen möchte. Und ich denke, sie hatte dich schon vorher im Hinterkopf. Irgendwann kam aber der Punkt, wo ich ihr offenbart habe, dass ich wahnsinnig gerne mit dir zusammenarbeiten möchte. Und dich kennenlernen möchte, mit dir sprechen möchte. Und dann hat sie das arrangiert.
Ja, und dann habe ich eine großartige E-Mail von dir bekommen. Das war wirklich eine sehr, sehr, sehr schöne Mail. Und dann haben wir beide uns getroffen. Das ist jetzt auch schon ein bisschen her.
Ja, richtig.
Und ich habe immer geguckt und gehofft, dass es oder im Auge behalten, dass es in der Zukunft wahrscheinlich einen Bereich geben wird, wo es möglich ist, dich zu laden und das, was du dir wünschst, nämlich Sichtbarkeit schaffen, dann auch umzusetzen. Und das hier ist der Anfang.
Das ist der Anfang, ja.
Das ist der Anfang. Und deshalb bin ich tatsächlich sehr dankbar und glücklich, dass wir hier heute zusammensitzen und über einen, ich finde das Wort schwer irgendwie nicht passend. Es ist schwer, es ist klar so, das ja. ist irgendwie logisch, aber es ist so viel mehr. Wir reden über die posttraumatische Belastungsstörung unter anderem heute und über Dinge, die dir widerfahren sind, auch im nicht nur im Detail, was dir passiert ist. Das werden wir hier heute nicht besprechen und das ist auch gar nicht wichtig für diese Sache hier, sondern wir sprechen über das, was es gemacht hat. Und wie du den Weg, welchen Weg du gewählt hast, welchen du immer noch gehst und was du dir wünschst für dich, für andere, was es gesellschaftlich braucht und auch Dinge, die du kritisierst. Wir reden auch über das Opferentschädigungsgesetz und genau, das würde ich gerne einmal vorwegnehmen, damit alle, die jetzt zuhören, entscheiden können, ob sie weiter zuhören möchten oder nicht. Du hast gesagt, vor 6,5 Jahren.
Ja, richtig.
Ist dir Gewalt widerfahren. Möchtest du dazu ein bisschen was erzählen?
Das ist immer so die Frage, was erzählt man dazu? Ne? Das ist ohne irgendwie großartig ins Detail zu gehen oder anderen vor den Kopf zu stoßen.
Also mich kannst du sowas von vor den Kopf stoßen, ne? Mach dir keine Gedanken.
Ja, das ist das Angenehme an der ganzen Sache. Nein, also ich habe schon zuvor einige Erfahrungen gemacht, die, ich sage jetzt mal, vielleicht nicht so sonderlich angenehm waren oder die ich mir vielleicht nicht unbedingt hätte antun müssen. Allerdings war im Sommer 2014 so ein einschneidendes Erlebnis, sage ich jetzt mal. Ich glaube, man muss da gar nicht so viel zu sagen. Also ich bin...
Man muss sowieso erstmal gar nichts. Du darfst erzählen, was du erzählen möchtest, aber du musst wirklich überhaupt gar nichts. Aber ich glaube, ich weiß, was du meinst, es ist relativ klar.
Es ist eigentlich relativ klar, was halt so passieren kann, wenn Frau nach dem Feiern alleine nach Hause geht. Und dann können eben gewisse Dinge passieren, die man eigentlich vielleicht gerne verdrängt oder immer als ganz weit weg ansieht, wenn sie einem nicht selbst widerfahren oder jemandem im Bekanntenkreis. Genau, das war damals tatsächlich auch eine ziemlich, ziemlich große Sache. Mit ziemlich großer Sache meine ich, dass, es schlug direkt einige Wellen. So. Das ist, es war ein Übergriff, nenne ich das Ganze jetzt einfach mal. Polizeilich schimpfte sich das Ganze im Endeffekt schwere Körperverletzung mit versuchter Vergewaltigung. So, das war im Prinzip das, was auf allen Briefen im Betreff oben drauf stand, die ich bekommen habe, und es waren unzählige. So, also genau. Und das war direkt etwas, was eigentlich ziemlich direkt zur Kripo ging. Also noch bevor ich irgendwie in ärztliche Behandlung kam, standen 5, 6, 7 Polizisten um mich herum und haben mich ausgefragt und ich wusste gar nicht, was passiert. Ich glaube, ich habe den Faden verloren gerade.
Das kenne ich. Also das kenne ich tatsächlich. Das kenne ich wirklich sehr gut. Das wird mir wahrscheinlich heute auch noch passieren. Hattest du das Gefühl, dass zu dem Zeitpunkt, also wo diese Gewalt stattgefunden hat, auch danach, relativ kurz danach, hattest du das Gefühl, dass es im Außen Menschen gab, die gut mit dir umgegangen sind? Also jetzt nicht primär Freundinnen, Freunde oder Ähnliches, sondern öffentliche Institutionen, die ja sozusagen, wenn man solche Dinge zur Anzeige bringt, für einen mehr oder weniger zuständig sind, nicht nur jetzt im Bereich der Strafverfolgung oder Ähnliches, sondern auch auf der menschlichen Ebene. Hattest du das Gefühl, dass es da etwas gibt, was dich hält, was dich gut auffängt, dass du gut behandelt wirst? Oder hattest du das Gefühl, dass es das Gegenteil passiert?
Ja, gut, das ist auch ein bisschen schwer zu sagen, weil ich glaube, man muss hier differenzieren. Ich muss an dieser Stelle ganz, ganz deutlich machen, dass ich selbst nichts zur Anzeige gebracht habe. Ich selbst habe da weder die Polizei noch irgendwelche Hilfsorganisationen eingeschaltet. Das passierte quasi automatisch. Das waren damals die Notfallsanitäter, die Polizei geholt haben. Und es war damals auch die Polizei, die den Weißen Ring eingeschaltet hat. Und mir jemanden zur Seite gestellt hat. In dem Fall finde ich das auch so ein bisschen schwierig zu sagen. Ich habe mich gut aufgehoben gefühlt, weil es nicht meine Wahl war. Also ich habe nicht gesagt, ich möchte diesen Weg jetzt gehen, ich möchte mir jetzt schon direkt irgendwie Hilfe suchen. Dann hätte ich das Ganze vielleicht anders beurteilen können. Aber es war auf einmal da. Also gerade Polizei, sage ich jetzt mal, habe ich sehr sachlich wahrgenommen, hatte aber damals auch grundsätzlich zu der ganzen Tat noch eine ganz andere Haltung als jetzt. So, ich war noch sehr viel distanzierter.
Von dir selbst meinst du?
Ja, absolut. Quasi von Beginn an. So, und das, genau. Also die Dame vom Weißen Ring, das war eine ältere Dame, die war wahnsinnig herzlich und total lieb und hat sich sehr viel Zeit genommen. Und ich glaube, ich war definitiv nicht einfach. Ich denke, ich habe sehr raushängen lassen, dass ich eigentlich gar keine Lust habe, mich damit zu befassen. Und auch der festen Überzeugung war, ich bräuchte keine Hilfe. So, aber die hat sich sehr mit mir auseinandergesetzt und sich sehr ruhig mit mir unterhalten und mir auch Möglichkeiten aufgezeigt, die ich habe. Und da kamen wir dann ziemlich schnell zu dem Thema Opferentschädigungsgesetz.
Ich finde es erstmal sehr schön, dass du eine gute Erfahrung mit dem Weißen Ring gemacht hast. Ich habe da tatsächlich schon sehr, sehr andere Dinge gehört und finde das gut. Das ist, ist eine sehr gute Nachricht.
Ja, doch.
Das Opferentschädigungsgesetz. Das ist ja auch etwas, was du vorher ganz wahrscheinlich oder höchstwahrscheinlich dir noch nie angeguckt hast, aus Interesse. Also ich würde jetzt vermutlich auch nicht mich mit Dingen beschäftigen, wo ich das Gefühl habe, also es ist ja super weit weg. Wie hast du das erlebt?
Ja.
Dieses ganze Prozedere.
War mir natürlich völlig fremd. Also ich meine, ich war 21 Jahre alt, das war auch nicht in Hamburg, ich bin auf dem Dorf aufgewachsen, das war ganz weit oben in Schleswig-Holstein und da war einfach nie Thema. Ich hatte, wie gesagt, durch die Dame vom Weißen Ring wurde mir das sehr nahe gebracht und verständlich erklärt, dass ich eben die Möglichkeit habe, da quasi so ein bisschen Recht walten zu lassen und mir etwas zurückholen könnte. Zurückholen jetzt natürlich im Sinne von Arztkosten, also grundsätzlich monetären Mitteln. Das heißt natürlich nicht, dass es mir danach irgendwie sonderlich viel besser geht. richtig. Ich selbst habe eigentlich wenig Interesse gezeigt zu dem Zeitpunkt. Also ich wollte mich eigentlich mit dem ganzen Thema nicht mehr auseinandersetzen. Ich wollte einfach, dass das irgendwie vorbei ist und wir kümmern uns da nicht weiter drum. Jetzt im Endeffekt bin ich natürlich froh darum. Also das war ein wahnsinnig langer Antrag, das weiß ich noch. Ich habe den mir tatsächlich gestern noch einmal angeguckt, was ich da so, ich habe so einen ganzen Ordner mit ganz vielen Zetteln und genau, das war ein wahnsinnig langer Antrag und ich habe schon damals ziemlich gestutzt, wie etwas so Subjektives, weil das, was ich erlebt habe, ist etwas ganz Persönliches, etwas Subjektives, in etwas Objektives, Greifbares, Messbares umgewandelt werden muss, damit es halt irgendwie für die bearbeitet werden kann und das
Ganze in so eine Art sachliche Form gießen müssen.
Ja, genau. Und das war ganz, ganz merkwürdig irgendwie, weil dann auch die Aussage getätigt wurde, dass ich doch irgendwie beweisen muss, was mir widerfahren ist und da irgendwie irgendwelche Belege für zusammensuchen muss, dass mir das auch wirklich genau so passiert ist. Und das war für mich ziemlich befremdlich, zumal ich zu dem Zeitpunkt ja sowieso schon eigentlich gar nicht so viel mit der ganzen Sache zu tun haben wollte. Und das hat das Ganze für mich noch ein bisschen objektiver gemacht, als es für mich in dem Moment eh schon war. Also ich habe da so eine richtige Abspaltung durchlebt, sag ich jetzt mal. Mhm. Und dadurch wurde das Ganze irgendwie noch sehr viel sachlicher. So, das, ja, wie so eine Last, die ich irgendwie bearbeiten muss. Aber das darf nichts Persönliches mehr von mir sein. Und
wenn die, und ich benutze dieses Wort und weiß, wie absurd das ist, ja. Beweise, Polizeiberichte und dergleichen, war sowas damit gemeint? Hat das nicht ausgereicht? Also, oder waren diese Dinge damit gemeint?
Doch, diese Dinge waren damit gemeint. Ebenso wie der Bericht von meinem damaligen Chirurgen. Mhm. Ich hatte einen großartigen Chirurgen. Der war wirklich ganz toll. Der hat mich wahnsinnig gut behandelt. Und der musste dann auch seine Aussage machen, einfach damit zum Ausdruck gebracht wird, dass das keine Verletzungen waren, die ich mir vielleicht irgendwie selbst hätte zufügen können oder die durch irgendwie einen x-beliebigen Unfall hätten passieren können, sondern dass da wirklich extreme Gewalteinwirkung im Spiel war. So, und das, ich weiß noch, ziemlich direkt nach der Tat, eine Woche später oder so oder anderthalb Wochen später, also ich war auch, glaube ich, nur irgendwie 5 Tage im Krankenhaus und musste dann direkt zur Polizei und meine Aussage machen. Es war so eine Videoaussage, das war auch alles ganz surreal. Und ich war kurz danach mit der leitenden Kriminalkommissarin den Tatort besichtigen, weil man das noch alles gesehen hat. So, und ich dachte, ja, okay, dann machen wir das halt mal. Also ich und ich war mir halt so unsicher, wo der Ort war. Ich wusste, dass da auf jeden Fall sehr viel Wald und Bäume waren. Und aber ich konnte nicht zu 100% ausmachen, auf welcher Straßenseite das jetzt war oder ob es an Baum A, B oder C war. Und aufgrund meines Nichtwissens meinte die Kriminalkommissarin, mich damals auch fragen zu müssen, ob ich mir das Ganze nicht vielleicht irgendwie eingebildet habe, beziehungsweise nicht vielleicht einfach nur den einen Abhang davon alleine runtergefallen bin, weil ich war ja schließlich auch sehr betrunken. Und das war für mich auch schon etwas, so alles klar, vielleicht hältst du das alles ganz weit von dir weg, Linda, weil das ist... Ich weiß nicht. Also es ist mir sowieso schon schwer gefallen, das für mich zu realisieren, was da gerade passiert ist. Und es mich dann auch noch dafür rechtfertigen zu müssen, noch irgendwie erklären zu müssen, dass das wirklich so passiert ist und ich nicht einfach nur betrunken war. Das hat ganz viel mit mir gemacht damals. So. Und das war, wie gesagt, das war kurz danach, ich glaube noch bevor das großartig mit dem weißen Ring losging und dann... Und dem Opferentschädigungsgesetz. Und dann ging es wieder darum, ja, beweisen Sie doch, was alles passiert ist. Und erklären Sie doch, ob es wirklich schlimm war, damit wir irgendwie messen können, ob es vielleicht schlimm genug war, damit Sie irgendeine Entschädigung bekommen in was weiß ich wie vielen Jahren. So. Das war auf jeden Fall.
Ja. Ich werde mal kurz einen Schluck trinken. Also Es ist nicht zu übersehen, dass mich das anfasst. Auch wenn das totaler Blödsinn ist und wenn es nichts verändert, aber ich möchte, dass du das trotzdem hörst. Ich glaube dir jedes Wort und ich kann nicht fassen, dass Menschen so etwas zu dir gesagt haben, und es gibt keinen Spielraum für, das ist schon okay, dass jemand sowas sagt. Es ist falsch, das ist nicht in Ordnung. Und ich bin empört. Und also ja, ich würde gerne 1000 Sachen sagen, aber ich glaube, du weißt sehr genau, dass das, was da gelaufen ist, falsch ist. Und ich möchte das aber einmal gesagt haben. Und so. ja. Ich bin, was soll ich sagen? Also ich meine, ich führe solche Gespräche ja tatsächlich nicht zum ersten Mal. Ich habe Touched ja auch nicht ohne Grund produziert. Das sind Themen, die mich umtreiben, aus ganz vielen, vielen, vielen Gründen. Ich mache das jetzt seit über 12 Jahren. Und trotzdem ist es wieder und wieder so, dass ich denke, mein Gott, das kann doch nicht sein, dass Betroffene sich, dass wir uns da in so einem Fragenkatalog bewegen. Ja, also was ist hier los? Das macht mich... Und das hatte ich tatsächlich auch schon in einer der Folgen davor gesagt. Wir leben in einer täterloyalen Gesellschaft. Das geht mir dermaßen gegen den Strich. Und es wird Zeit, verdammt nochmal, dass Menschen einen Tick lauter werden und sich dagegen stellen. Und damit sind nicht die Betroffenen gemeint, sondern damit sind die Menschen gemeint, die Ressourcen haben. Und sich mal bitte auf ihre Füßchen stellen und da ein bisschen gegen angehen. So.
Ja,
das war das.
Das war wichtig an dieser Stelle.
Ja, das macht mich wütend, aber ja. viel mehr habe ich das Gefühl von, ich habe das Gefühl, ich muss mich ganz gerade machen, so ganz, ganz gerade und das sehr klar machen einfach, und zwar für Betroffene. So. Und ja, ich trinke noch mal ganz kurz einen Schluck. ja. Du hast dann diesen Antrag gestellt. Wie lange hat das Ganze gedauert, bis du sozusagen entschädigt wurdest, in Anführungszeichen? Du weißt, was ich damit meine, ne?
Fast 6 Jahre. Ja, ja, tatsächlich. Es war halt eine wirklich lange Sache. So, also... ganz davon abgesehen, dass dieser Fall natürlich auch damals zur Staatsanwaltschaft ging und ich glaube insgesamt viermal von der Staatsanwaltschaft erst die Nachricht bekommen habe, Verfahren eingestellt. Ein paar Monate später, Verfahren wieder aufgenommen. Wir hätten da noch dieses und jenes. Und da habe ich dann immer natürlich Post bekommen und musste auch noch 2 weitere Male, meine ich, aufs Revier und nochmal wieder eine Aussage machen, mir Bilder anschauen von möglichen Tätern. Und habe auch da wieder festgestellt, dass sehr an meiner Glaubwürdigkeit gezweifelt wurde, weil ich mich nicht zu 100% an das Gesicht erinnern konnte. So, das kann ich bis heute leider nicht.
Was ja ganz logisch ist, wenn wir total von verdreht. Abspaltung nein, sprechen klar, und von dissoziativen Mustern,
ja.
Die man natürlich ja. Ganz logisch in Gefahrensituationen automatisch abspielt. Das ja. Tut jeder ja. Mensch. Was zur Hölle ja. Haben Menschen da nicht begriffen?
Ich weiß es nicht. Also es war ein ganz verrückter Prozess auch. Also ich weiß, dass ich einen Tag nach der Tat beziehungsweise nach meiner Operation direkt sagte, ja, dunkle Haare, Bart. So 2 Tage später wusste ich davon schon nichts mehr. Also ich habe das irgendwie wirklich komplett von mir weggenommen und zwischendurch nur so Fragmente wiederbekommen. Also ich kann mich bis heute sehr gut an die Augenpartie erinnern, aber da hört's auf. Obwohl ich genau weiß, ich habe dem Täter für einen kurzen Moment direkt ins Gesicht geschaut. Wir haben uns direkt in die Augen geschaut. Für einen kurzen Moment. aber ich kann bis heute das komplette Gesicht, das komplette Aussehen nicht fassen. Und das hat es mir immer und immer wieder schwierig gemacht. Und ja, ich hatte einfach häufig das Gefühl, dass ich dadurch nicht so richtig ernst genommen wurde, beziehungsweise einfach ja meine Glaubwürdigkeit auch in Frage gestellt wurde. Weil ich mir unsicher war, weil ich geschwankt habe. Ich dachte, ja, vielleicht passt das Bild, vielleicht aber auch das, kann ich vielleicht nur die Augenpartien sehen. So. Und ich glaube, ich war den leitenden Kommissaren auch ein bisschen zu unsicher. So, das hat denen nicht so ganz gepasst. Und dann haben sie es auch irgendwie wieder beiseite geschoben und mich nicht so richtig für voll genommen. So, das war jetzt so mein Eindruck. Das ist natürlich ein ganz subjektiver. Vielleicht ist das von außen betrachtet auch gar nicht ja, so bescheiden, wie ich es erfahren habe. Aber das tut ja eigentlich auch nichts zur Sache, weil für mich war es in dem Moment so. Und das ist das, was mich bis heute ja irgendwo verfolgt oder das, was mir in Erinnerung geblieben ist. Genau, also neben den Verfahren, die mehrfach aufgerollt und wieder eingestellt wurden, weil halt nichts ermittelt werden konnte, zog sich das natürlich mit dem Opferentschädigungsgesetz halt auch eine ganze Weile, da auch Gutachten stattfinden mussten. So, weil das, was damals an Berichten kam, das hat denen nicht gereicht. So, da sind halt einige dann Jahre dann ins Land gegangen und die wollten natürlich auch wissen, welche Folgen habe ich heute noch. So, und dann...
Das wollten die damals vor 6 Jahren wissen?
Das wollten die im Laufe der letzten Jahre wissen. Okay. Also ich habe regelmäßig halt auch Post bekommen und musste Stellung beziehen und habe dann jeweils meine Berichte auch von den Klinikaufenthalten hingeschickt, damit die nachlesen können und das Ganze quasi so ein bisschen seriöser ist, sag ich jetzt mal, oder auch untermauert ist. So, das, weil mir eigentlich schon ziemlich direkt, schon so seit meinem ersten Klinikaufenthalt, diese posttraumatische Belastungsstörung diagnostiziert wurde. Und ja, ich einfach dachte, so gut, damit können Sie dann vielleicht was anfangen und habe dann fleißig meine Berichte hingeschickt. Und das war dann aber nicht alles, weil die wollten doch, dass jemand von denen noch mich beurteilt. Genau, ich sollte dann zu einem Gutachten nach Kiel, zu irgendeinem mir völlig wildfremden Nervenarzt, wie er genannt wurde, hat mir nicht so sonderlich gut gefallen. Da irgendwie jetzt noch den Ort zu wechseln und zu einer wildfremden Person und dann auch noch zu einem Mann.
Zu einer männlichen Person.
Ja, ja. Also im Endeffekt habe ich das Ganze auch nicht wahrgenommen, weil ich zu dem Zeitpunkt auch nochmal sehr lange in der Klinik war, das gar nicht so gepasst hat. Und dann habe ich einen Antrag gestellt, ob ich nicht bitte mit jemandem in Hamburg sprechen könnte und bitte mit einer Frau. Das hat funktioniert. Da war ich letztes Jahr im Oktober zum Gespräch. Ja, das war auch ganz komisch irgendwie. ging sehr, sehr lange tatsächlich. Also es war ein reines psychologisches Gutachten. Ich wurde nicht körperlich begutachtet, sondern nur rein kognitiv, sage ich jetzt mal. Und das Gespräch ging über 2 Stunden. Also sie hat mich über 2 Stunden lang ausgefragt über das, was passiert ist, bis ins kleinste Detail. Wie es mir damals damit ging, wie es mir jetzt damit geht. Und hat Fragen zum Teil wiederholt oder anders gestellt, um zu überprüfen, ob ich von meiner Geschichte abweiche oder nicht. So, also ich habe das schon gemerkt. Ich weiß nicht, ob ihr das bewusst war, dass ich das merke, aber es ist mir auf jeden Fall aufgefallen, es war unangenehm. So.
Also es zielt alles darauf ab, eigentlich zu beweisen,
ja,
dass die betroffene Person lügt. Also dass es nicht stimmt.
Ja.
Es geht die ganze Zeit darum, zu beweisen, es ist nicht wahr. Das ist auf so vielen Ebenen, ist das, da, ich, ja, es gibt kein Wort für das, was es ist, ja. Ich kann das nicht fassen, so. Natürlich kann ich das fassen, aber
es kann einfach nicht sein. Also so rein menschlich ist das einfach absolut unterirdisch, so. Da ist jegliche Empathie verloren gegangen. Es ist nicht das, was man Betroffenen entgegenbringen sollte. So, absolut gar nicht.
Nicht mal in der Nähe.
Sollte, eine Hilfestellung sein. Und für eine Hilfestellung sollte man nicht immer und immer wieder beteuern müssen, was passiert ist. Und irgendwie messbar machen, wie schlimm das denn irgendwie war.
Ja, und die Frage ist natürlich auch, also das hatte ich tatsächlich auch schon in einer letzten Folge gesagt, es stellt sich mir immer die Frage, du spürst ja, weshalb Menschen Fragen stellen. Also du spürst ja, okay, ist das jetzt hier in dem Rahmen, in dem wir uns bewegen, nötig? Ja, und du merkst, der Person schmeckt das eigentlich auch nicht, aber es ist irgendwie Teil der Sache. Wir müssen irgendwas hier hinschreiben. So. Ja. Du spürst die Energie, du spürst ganz genau, weshalb stellt mir dieser Mensch gerade diese Fragen. Und ich finde, wenn Menschen in einem direkten Kontakt sind und gewisse Fragen aufmachen, wo völlig klar ist, hier geht es nur um dich, also um den Fragesteller, die Fragestellerin. Ich glaube, es ist so diese eine Komponente, ich habe immer wieder das Gefühl, dass Menschen es nicht ertragen, dass es diese Dinge gibt. Und deshalb unbedingt um jeden Preis beweisen wollen, dass das ja eigentlich anders war. Eigentlich ist es nicht so schlimm. Eigentlich, also ne, auch wieder so Täter-Opfer-Umkehr, ne? Also es ist eigentlich ja, bist du dir denn sicher, dass du das nicht vielleicht, ein Tick, dass das nicht auch irgendwie vielleicht doch auch gewollt war? Oder naja, vielleicht ist es ja eher ein Unfall gewesen. All diese Dinge dienen ja nur dazu, dass diese Person das erträgt, dass sie das erträgt. Wenn sie anfängt zu relativieren, ist die gesamte Sache für sie nicht mehr, in Anführungszeichen, so schlimm. Und da beginnt für mich, da habe ich tatsächlich ein Gefühl von Verachtung für diese Menschen.
Ja.
So, weil, get yourself together, Alter. Also, ich glaube, das müssen wir rausschneiden.
Ich finde das eigentlich sehr authentisch und auch ein bisschen treffend.
Ja, es ist für mich, ja, es ist...
Nee, absolut, absolut.
Die Dramatik, die da drin steckt, hat so weitreichende Folgen und es ist grob fahrlässig, es ist unmenschlich, es sorgt dafür, dass dieses Stigma sich nicht auflösen kann. Und ich glaube aber, dass tatsächlich nicht nur das Teil der Sache ist, sondern auch, viele fühlen sich selbst getriggert, ja, ist auch ganz klassisch, ne? Sind selbst getriggert, haben ihren eigenen Kram sich nicht angeschaut, ertragen nicht, was damit ihnen passiert und deshalb muss ich das so machen, wie ich es mache. Und das sind alles Wahrheiten, die Menschen häufig aber auch nicht hören wollen. So, da kannst du 30 Mal sagen, ey, das hier hat gerade nur mit dir zu tun, mit mir hat das gerade gar nichts zu tun. Wenn du mir noch einmal das Gefühl gibst, dass ich in irgendeiner Art und Weise nicht die Wahrheit sage, dann ist das Gespräch hier beendet. So.
Ja.
Da ist ja überhaupt kein, also, und wenn die dann auch noch in Anführungszeichen am längeren Hebel sitzen, ja, es ist ja unmöglich, so. Es sei denn, man sagt, okay, weißt du was, ich stehe jetzt auf und gehe, ist mir einfach zu blöd.
Ja.
Aber es ist manchmal nicht so leicht. Es klingt so, als hätte man immer die Möglichkeit, an gewissen Stellen, in ganz vielen Teilbereichen des Lebens, einfach Entscheidungen zu treffen. Aber wenn man sich zum Beispiel in so einem Prozess befindet, wie du, von dem du gerade beschreibst oder von dem du sprichst, geht es eben so ja gar nicht. Ja? Mhm. Umso schlimmer finde ich es, dass diese Gespräche überhaupt stattfinden mussten, so wie sie stattgefunden haben.
Ja. Also ich hätte jetzt rückblickend betrachtet eigentlich gern von Anfang an selbst die, also ich hätte gern die Entscheidung gehabt, wie schlimm ich das, was mir widerfahren ist, finde oder nicht. Oder wie schlimm halt nicht. Also die Schwere hätte ich gern selbst beurteilt, aber das war irgendwie von Anfang an nicht so richtig möglich. Weil es von Anfang an von Seiten der Justiz, sag ich jetzt mal, in Frage gestellt wurde. Und weil auch mein Umfeld, ich will niemandem für irgendwas die Schuld geben oder sagen, ich wurde nicht richtig behandelt, weil ich finde es ganz, ganz schwer, bei einem Trauma von richtig und falsch zu sprechen. Vielleicht war es eher so, dass die Menschen in meinem Umfeld nicht wussten, wie mit mir umzugehen. Aber so wie es war, war es nicht so gut. Mhm. weil es eigentlich wirklich... Das, was du vorhin sagtest, so war das. So dieses, okay, das Thema ist jetzt aber auch irgendwie nicht so schön. Wir können das Ganze ja jetzt vielleicht so ein bisschen runterspielen. So irgendwann reicht's halt auch, Linda. So, also wie oft habe ich diesen Satz gehört, ja, gut, aber irgendwann, ne, irgendwann ist auch mal gut. So, irgendwann geht es auch mal weiter. Und man muss das Ganze auch nicht noch schlimmer machen, als es ist. Und ja, gut, Linda, ich meine, hast du auch mal darüber nachgedacht, dass du auch wirklich echt betrunken warst? Ich meine, vielleicht hätte das auch alles nicht so passieren müssen. So. Also es gab einfach ganz, ganz viele Aussagen, die mich an mir haben zweifeln lassen und die dafür gesorgt haben, dass ich mir jahrelang eingeredet habe, dass ich mich nicht so fühlen darf, wie ich mich fühle, weil ich sollte mich ja mal ein bisschen zusammenreißen. Und das aus meinem Kopf rauszukriegen, ist ein Prozess, an dem ich noch heute jeden Tag arbeite. Jeden Tag. Ich saß, was weiß ich, wie viele Monate mittlerweile schon in der Klinik von einer Betreuerin und habe gesagt, ja gut, aber eigentlich, was ist mein Problem? Warum fühle ich mich so schlecht? Ich sollte mich vielleicht einfach gar nicht so anstellen. Wie oft gab es diesen Satz? So. Also bis heute struggle ich mit mir, ob ich überhaupt das Recht habe, solche Schwierigkeiten in meinem Alltag zu haben oder nicht. Weil mir immer wieder gesagt wurde, ist gut jetzt, stell dich nicht so an, kann es auch mal um irgendwas anderes gehen, ist doch jetzt auch schon ein paar Jahre her. So, und ja, daran arbeite ich bis heute. So, und das, ich hätte es auch einfacher haben können. So, definitiv. Ich habe mir selbst auch damals keinen Gefallen getan, das muss ich dazu sagen. Ich habe Phasen gehabt, in denen ich mich schwerst selbstschädigend verhalten habe. Und ich habe damit natürlich die Auswirkungen meines Traumas nur verstärkt. Und dadurch, dass ich mich selbst über Jahre hinweg so abgewertet habe, ist es natürlich umso schwieriger, da wieder rauszukommen oder da auch für mich irgendwie einen Weg zu finden, mir selbst etwas Gutes zu tun.
Hat sich jemals jemand für diese Absurditäten entschuldigt?
Nein. Ich selbst habe das ein-, zweimal angesprochen bei Menschen, die mir bis heute nahestehen. Woraufhin ich aber eigentlich nur die Aussage bekommen habe, ja, das war ja auch nicht so gemeint. Und Mensch, du weißt doch, wie wir das meinen. Natürlich war das schlimm und so. Aber wirklich eine Entschuldigung oder ein ernsthaftes Auseinandersetzen mit der Sache von Seiten meines Gegenübers gab es eigentlich bis heute nicht, nein.
Ich hoffe, dass diese Menschen nicht mehr zu dicht dran sind an dir. Denn, ja, also natürlich kann man, ich finde, man kann immer dann so ein bisschen Spielraum lassen für die ein oder andere dumme Aussage, wenn man das Gefühl hat, der Mensch ist nicht fertig in der Reflexion und der hat in zwei Tagen kapiert, wie falsch das ist, was er da sagt. Und dann gibt es aber auch Dinge, die sprengen jeden Rahmen. So, und da braucht es dann auch einfach keine Toleranz mehr, sondern die brauchen eine Haltung. So. Und wenn Dinge falsch sind, sind sie falsch. Und dann kann der Mensch ja immer noch selber entscheiden, sollte ich da vielleicht nochmal drüber nachdenken oder stehe ich hinter dem, was ich da gesagt habe. Ich sage immer, ich hoffe, dass diesen Menschen wirklich niemals, niemals in irgendeiner Art und Weise irgendetwas passiert. Und das meine ich wirklich so, das ist jetzt hier kein Blödsinn. Dass denen irgendetwas Schlimmes widerfährt und dass sie dann Menschen in ihrem Leben haben, die sind wie sie selbst. Ja? Und dann sich solche Sachen anhören müssen. Das geht natürlich gar nicht. Wir haben, beziehungsweise du hast über Kliniken gesprochen.
Ja.
Das heißt, auf dem Weg der, ich nenne es mal Heilung, weil das einzige Wort ist, was ich finde, was man da benutzen kann, so.
Ja.
Die Sache an sich kann man natürlich nie wieder verändern, aber die Folgen, die das mit sich bringt, daran, ja, muss man ja arbeiten, damit,
ja, richtig.
Damit das ein oder andere sich...
Lernen, damit umzugehen. So.
Lernen, damit umzugehen und natürlich auch zu regenerieren vielleicht, also dass das ein oder andere sich nicht mehr so schlimm anfühlt, im Sinne von, ich habe die komplette, dieses selbstbestimmte Leben für mich nicht mehr, sondern dass man das wie so ein Tick herstellen kann. Da war Klinik etwas, was du vorhin gesagt hast. Wie sieht dein Weg dahingehend aus? Bist du in therapeutischer Behandlung ausschließlich in Kliniken? Machst du das auch ambulant? Und wie fühlst du dich?
Also ich war jetzt viermal stationär, dreimal länger, das erste Mal 2017. Allerdings muss ich jetzt im Nachhinein sagen, da war ich noch nicht so weit. Es war ein verhältnismäßig kurzer Aufenthalt, weil ich war noch nicht bereit, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und da so hingehend fehlte mir einfach die Reflexion, daran zu gehen. Das war dann letztes Jahr anders. Also ich war Anfang letzten Jahres, Anfang 2019, ich glaube 3 Monate stationär und habe da dann auch angefangen, eine Traumatherapie zu machen. Bei mir war das in Form von EMDR und genau, die habe ich dann Anfang diesen Jahres beendet. Genau, und ich war jetzt seitdem nochmal für einige Wochen kurz da. Also ich habe halt, ich muss dazu sagen, ich habe im Zuge dieser PTBS habe ich eine Angststörung, die mir meinen Alltag wirklich schwer macht. So, also die zieht sich halt wirklich durch und macht mir viele alltägliche Dinge einfach schwer. Ich neige dann dazu, manche Sachen zu vermeiden. Das artet manchmal vielleicht ein bisschen aus, so, gerade wenn sich das dann mit einer Depression trifft. Und ich meine, dieses Jahr ist für niemanden einfach. und da musste ich noch mal kurz ein bisschen reflektieren. Mhm. Und in dem Zuge war ich dann auch jetzt Mitte/Ende diesen Jahres noch mal für ein paar Wochen dort und habe aber ambulant die meiste Zeit über niemanden gehabt. Ich sehe jetzt noch hin und wieder meine Therapeutin aus der Klinik privat, was aber auch ja im Prinzip keine Dauerlösung ist, weil ich auch die finanziellen Mittel dafür nicht habe.
Also du bezahlst das sozusagen selber, verstehe.
Richtig.
Also ich habe sie ja nicht privat, sondern du bezahlst sie,
weil
temporär für Therapiestunden.
Genau. Sie hat aktuell keinen Kassensitz, das heißt, ich muss die Sitzung bezahlen. Für mich ist das so hingehend natürlich angenehm, weil sie mich seit 3,5 Jahren kennt. Wir seitdem zusammenarbeiten, wir auch das Trauma gemeinsam durchgearbeitet haben und ich mich nicht wieder auf jemand Neues einstellen muss, alles nicht neu erklären muss. Und allerdings glaube ich, ist es bald an der Zeit, vielleicht mal jemand Neues kennenzulernen und da auch ein paar neue Einflüsse reinbringen zu können und dadurch vielleicht irgendwie weiter zu wachsen.
Auf der ambulanten Ebene?
Auf der ambulanten Ebene, richtig, genau.
Was würdest du sagen, sind die Folgen, wo du sagst, das hat dich, das ist etwas, was du bis heute, was dich sehr einnimmt, was dein Leben am meisten verändert hat, nach dem, was dir passiert ist?
Es ist zum einen die Sache mit dem Selbstwert, das zog sich sehr, sehr lang. Wobei ich kann da noch nicht von Vergangenheit sprechen. Also es ist nach wie vor ein Prozess und nach wie vor etwas, woran ich Tag für Tag arbeite. Ich merke, dass es besser wird. Das ist auch ein wahnsinnig gutes Gefühl. Also ich es ist etwas, wonach ich nach wie vor jeden Tag arbeite, wobei ich aber sagen kann, dass ich da so hingehend definitiv Fortschritte gemacht habe. Wobei Fortschritte auch Auslegungssache ist natürlich. Mhm. Aber ich kann mir selbst mittlerweile wieder einen gewissen Wert zuschreiben und das fühlt sich wahnsinnig gut an. Und das ist etwas, was mir enorm bei der Heilung hilft und auch vor allem dabei, mich selbst zu reflektieren und zu schauen, mit was für Menschen umgebe ich mich, was tut mir gut, was möchte ich für mich noch erreichen. So, weil ich anfange, wieder an mich selbst zu glauben. So, das ist halt, wie gesagt, nach wie vor ein Prozess, etwas, was auch mit jedem Tag so ein bisschen steht oder fällt, ist auch ganz unterschiedlich. Und zusätzlich ist es auf jeden Fall die Angst, die mich am meisten einschränkt. So, also ich habe nach wie vor in gewissen Situationen Flashbacks. Das können ganz alltägliche Situationen sein, in Menschenmassen, explizit im Dunkeln, wenn ich alleine nach Hause gehe oder so, wenn ich nicht sehe, was um mich herum passiert. Ich habe Schwierigkeiten mit sexistischem Verhalten, damit, wenn sich mein Gegenüber mir sehr aufdrängt, wenn ich das Gefühl habe, irgendwie so ein bisschen untergraben zu werden, wenn mir jemand demonstriert, dass er oder sie sehr viel stärker ist als ich, vor allem physisch. So, also da kann es hin und wieder für mich schwierig werden und da merke ich auch, dass ich mich aus manchen Situationen einfach grundsätzlich rausziehe, Dinge vermeide. Ich neige dazu, wenn ich mich nicht so gut fühle, Sachen gar nicht erst zu machen, nicht aus Gesellschaft rauszuhalten, eher mit mir zu sein. Das ja, ist etwas, was mich nach wie vor irgendwie belastet, weil ich mir selbst noch nicht zu 100% zugestehen kann, es ist okay, dass ich mich gerade schlecht fühle, beziehungsweise das für mich mittlerweile alleine schon kann, aber ich kann damit noch nicht unbedingt rausgehen. Es fällt mir schwer, das anderen zu sagen und es fällt mir ganz, ganz schwer, andere um Hilfe zu bitten oder so, das mache ich eigentlich gar nicht. Also das ist für mich so das ist die größte Herausforderung überhaupt, jemandem zu sagen, so kannst du bitte herkommen, es geht mir nicht gut, ich möchte, dass du da bist und mich beschützt. Das ist eine Sache, völlig utopisch. Mhm. Völlig utopisch. Kann ich bis heute nicht.
Noch nicht.
Und
vielleicht noch nicht.
Vielleicht noch nicht. Ja klar, man sollte schon von noch nicht sprechen. Ne? Also es ist auf jeden Fall etwas, wo ich auch mittlerweile merke, dass ich da auch ein bisschen drunter leide. Ich würde es eigentlich schon ganz gern mal tun, mich einfach mal so ein bisschen fallen lassen können. So, ich habe auch irgendwie keine Lust, immer stark zu sein. So.
Ja, wahrscheinlich. Das geht auch Hand in Hand mit dem Selbstwert vielleicht.
Ja, ne? Schon.
Das bedeutet
schon.
Ja auch, ich bin es wert, dass mir jetzt mal jemand hier hilft. Und die Hilfe kann ja einfach sein, dass da jetzt einfach mal jemand ist, der mit mir einen Tee trinkt oder dass der mein Leben retten soll. Ne?
Ja, so. Genau.
Und ja, ich glaube, das hat vielleicht auch tatsächlich was mit dem Selbstwert zu tun. Das erschließt sich mir auf jeden
Fall Sicherheit,
sehr. Ne?
Mit Sicherheit, ja.
Und ich glaube, dass man da oder dass wir für den Moment hier sagen, noch nicht, ist, glaube ich, eine ganz gute Formulierung.
Ich denke auch, ja. Ist alles ein stetiger Prozess.
Total. Ja, aber ich bin, du beeindruckst mich. Das kannst du jetzt so stehen lassen. Kannst du machen mit was immer du möchtest.
Ja. Fürs erste grinse ich erstmal ganz doll. Das kann man zum Glück nicht sehen. Vielleicht werde ich auch ein bisschen rot.
Linda, was ist Heilung für dich?
Was ist Heilung für mich? Für mich ganz persönlich ist es, glaube ich, mehr die Sache des Annehmens, so meine eigene Akzeptanz, so Toleranz mir selbst gegenüber und vor allem Liebe mir selbst gegenüber. Ja, absolut. So, also ich, je mehr ich mir selbst zugestehe, je mehr Liebe ich mir selbst gebe oder auch von außen an mich heranlasse, desto mehr kann ich heilen und desto mehr kann ich das annehmen, was mir passiert ist und daran vielleicht auch wachsen. Und irgendwie wieder anfangen zu lächeln. So, also ja, definitiv Liebe und Selbstwert.
Mhm. Eine sehr besondere Folge, glaube ich, wird das. Ein sehr, sehr, sehr schönes Gespräch. Ich bin bewegt. Das bin ich tatsächlich immer in diesem Podcast, weil wir das Mikro ja an die weitergeben, die was zu erzählen haben und denen wir zuhören sollten, weil sie aus erster Hand Dinge transportieren können, die die andere, das können andere vielleicht nicht auf diese Weise. Ich finde es sehr wichtig, das zu tun und nicht immer über irgendwen zu sprechen, sondern genau so wie jetzt mit Menschen, die es betrifft. Und ich hatte dir im Vorfeld gesagt,
ja,
dass du dir, wenn du das möchtest, 8 Worte aussuchen darfst. Du guckst mich total erschrocken an. So, mein Gott, habe ich was vergessen? Matheprüfung.
Ja, weil ich schon ziemlich zu Beginn aufgehört habe, mir Notizen zu machen, weil ich mir dachte, das hat sowieso keinen Sinn. Ich habe halt auch eine Schwäche für Authentizität und deswegen ist das so ein bisschen verloren gegangen.
Also, wir können das machen, wir können es,
ja.
Also, ich würde vielleicht einfach anfangen. Ich werde dir ein paar Worte reinwerfen und du darfst deine Assoziation dazu nennen.
Mhm.
Easy peasy, ohne viel rumzudenken, sondern ganz spontan.
Ich bin ein bisschen nervös jetzt. Eigentlich hatte sich das bei Minute 10 gelegt, jetzt geht's wieder los.
Es macht Spaß, so viel kann ich dir sagen. Es gibt kein richtig und falsch. Hast du Lust oder möchtest du nicht?
Nö, schieß los.
Torte.
Ist nicht so meins.
Jahreszeiten.
Habe ich gelernt anzunehmen.
Kegeln.
Man muss nicht alle umwerfenden Dinge schön finden.
Brief.
Liebe.
Frauen.
Geht Liebe nochmal? Ja.
Liebe geht doch immer.
Liebe geht immer, oder?
Ja.
Ja.
Instagram.
Aktuell gespalten.
Kann man so stehen lassen.
Kann man so stehen lassen.
Kann man so stehen lassen. Siehst du, war doch gar nicht so schlimm.
Nee, war gar nicht. Ich glaube, mein Puls ist auf jeden Fall direkt gestiegen. So.
Das war's schon.
Es ist auch wirklich, es ist völlig egal, was für Worte das sind.
Total egal.
Total zusammenhanglos.
Total. Du darfst es auch machen, wenn du willst.
Ich darf das auch machen.
Ja klar, ist nur fair. Das sage ich jedes Mal. Wenn ich mir was überlege, darf der andere auch. Oder die andere. Musst du aber nicht. Darfst du jetzt entscheiden?
Darf ich jetzt entscheiden? Okay.
Ist das ein Ja? Oh
das Gott. Ist ein Ja für 3. Aha. 3. Das erste, Kaffee.
Mal ja, mal nein. Lecker und manchmal nicht so. Das ist meine Assoziation.
Elefanten.
Liebe, Liebe, Liebe.
Wiedersehen.
Kann man machen und manchmal muss man es nicht.
Das finde ich großartig. Das wäre ungefähr meine Antwort auch gewesen. Ja.
Das war ein bisschen.
Damit bin ich total zufrieden.
Es war ganz gut, dass du das gemacht hast. Jetzt habe ich auch ein bisschen Puls bekommen. Ja. Ich habe aber noch eine Sache. Das ist nämlich ein Ritual für diesen Podcast. Das passiert immer. Immer. Aber immer darf auch jeder selbst entscheiden. Ich stelle dir eine Off-Topic-Frage.
Uff.
Mhm. Die so gar nichts mit dieser Folge zu tun hat.
Okay.
Bist du bereit?
Kann man?
Sag mal.
Ja, ob man dafür bereit sein kann, weiß ich nicht, aber ja.
Du darfst auf jeden Fall sagen, habe ich gar keinen Bock drauf. Und du kannst auch sagen, ich höre mir das erstmal an und vielleicht habe ich dann keinen Bock drauf.
Ich bin grundsätzlich für Dinge erstmal anhören.
Okay, gut. Dann, Achtung. Ja. Wenn du Teil einer Band wärst, welches Instrument würdest du spielen?
Ich muss an dieser Stelle sagen, ich hatte schon irgendwie immer Schwierigkeiten mit Entscheidungen. So, ich lege mich irgendwie ungern fest. So, also ich
geht mir auch so.
Habe so ein bisschen das Gefühl, ich ändere ganz gern mal meine Meinung, beziehungsweise möchte einfach nicht nur irgendwie eine Sache zur Zeit bedienen. Ich kann mir vorstellen, dass ich total Spaß daran hätte, Schlagzeug zu spielen. Je nach Stimmung würde ich vielleicht aber auch hin und wieder Richtung Gitarre wandern. Aber was irgendwie immer Teil davon wäre, wäre der
Gesang. Die Triangel.
Nee, der Gesang tatsächlich. Wobei Gesang irgendwie, weiß ich nicht. Also ich glaube, ich wäre mehr so Typ Rapper. Aber, aber ich müsste auf jeden Fall irgendwie was sagen. Hauptsache, ich kann was dabei sagen.
Sehr gut.
Ja.
Heute hast du sehr, sehr wichtige Dinge gesagt. Großartige Dinge, wichtige Dinge, auch erschreckende Dinge. Ich bedanke mich für das Vertrauen. Ich bedanke mich für deine Stimme. Und für den Mut, Sichtbarkeit zu schaffen. Das ist nicht selbstverständlich. Umso glücklicher bin ich, dass ich heute diese Chance hatte, mit dir zu sprechen. Wir sind am Ende angekommen.
Ja, ich danke dir für die Möglichkeit, dass du mich eingeladen hast, dass ich ein paar Dinge loswerden konnte, dass du mir Fragen gestellt hast, die meiner Meinung nach total wichtig sind. Und ja, das ist eine schöne Form von Sichtbarkeit. Auf jeden Fall. Und das, genau die ich gerne bedienen möchte.
Das stimmt, das finde ich auch. Und wie wir am Anfang schon gesagt haben, alles beginnt mit einem ersten Schritt. Vielleicht war es der erste. Und wir schauen mal, wie es so weitergeht.
Ja.
In diesem Sinne, vielen lieben Dank.
Sehr, sehr gerne.
Danke fürs Zuhören. Und ja, bald geht's weiter. Ich wünsche allen einen schönen Tag. Bis bald.